3, 2, 1. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wenn Regierungen heutzutage etwas durchsetzen wollen, dann reden sie gerne davon, dass ihre Pläne evidenzbasiert sind und berufen sich dann auf wissenschaftliche Studien, die ihre Pläne gutheißen. Berufen sich allerdings Kritiker ihrer Pläne ebenfalls auf die Wissenschaft und entsprechende Studien, erlebt man dann häufig, dass besagte Regierungen auf einmal eine eigenartige Vorstellung entwickeln davon, was echte Wissenschaft ist und was nicht. Immer mehr Wissenschaftler fordern deshalb mehr Wettbewerb bei der Beurteilung politischer Vorhaben. Einer von ihnen ist David Stadelmann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Herzlich willkommen, Herr Stadelmann.
Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Herr Stadelmann, bei jedem öffentlichen Auftrag müssen mehrere Angebote eingeholt werden. Trifft das für wissenschaftliche Gutachten für Regierungen nicht zu?
Nein, im Regelfall ist das nicht so. Die Politik versucht, sich Expertise einzukaufen und ihre Vorschläge dann als alternativlos darzustellen. Plausibilisierungsgutachten oder Gegengutachten aus der eigenen Regierung gibt es im Regelfall nicht.
Sie haben unlängst mit Ihrem Schweizer Kollegen Professor Rainer Eichenberger von der Uni Freiburg in der Neuen Zürcher Zeitung einen Kommentar veröffentlicht, in dem Sie beide über eine Verwissenschaftlichung der Politik klagen, zugleich aber auch eine sogenannte Gegenvorschlagskommission fordern. Wie geht das zusammen?
Im Regelfall lebt Wissenschaft von Logik, Daten und methodischer Strenge und insbesondere bei Krisen, aber auch bei großen Transformationen wäre es natürlich gut, wenn die Wissenschaft die Politik auch unterstützt. Doch gibt es da ein gewisses Problem, denn was die Politik, die Regierungen im Regelfall machen, ist, dass sie versuchen, die wissenschaftliche Expertise zu selektionieren. Sprich, in Beratergremien kommen jene Personen rein, die im Regelfall bereits die Position der Regierung teilen. Also es ist eine Selektion von Experten. Die Experten machen dann viele Vorschläge und wiederum pickt sich die Regierung dann jene Vorschläge raus, die ihr besonders gut passen. Wir haben also eigentlich eher eine gewisse Studieninflation und einen Formalismus, der belohnt wird, aber wirklich inhaltlich gute Vorschläge und konstruktive Kritik, die wird im Regelfall nicht belohnt.
Sie haben in der NZZ 6 Typusse aufgezählt. Das klang für mich beim Lesen, ehrlich gesagt, fast wie ein neues Peter-Prinzip oder sowas in der Art. Ist das etwas, was sogar im Wortschatz der Regierungen vorkommt?
Ich glaube eigentlich, dass das im Wortschatz der Regierung direkt vorkommt. Rainer Eichenberger und ich beschäftigen uns insbesondere mit Politikversagen. Wir sind politische Ökonomen und wir glauben, dass Politikversagen strukturelle Gründe hatte. Also es liegt nicht an schlechten Menschen oder so, sondern hat strukturelle Gründe und wir versuchen eben das Politikversagen zu verbessern mit gewissen Vorschlägen und eben darauf hinzuweisen, dass es nicht reicht, sich einfach auf wissenschaftliche Expertise zu berufen und dann Vorschläge als alternativlos darzustellen, sondern es braucht, wie in der Wissenschaft es Wettbewerb braucht, braucht es auch in der wissenschaftlichen Expertise für die Politik Wettbewerb zwischen verschiedenen Positionen.
Wenn man Stellenausschreibungen in Ministerien, also jetzt nicht nur in Deutschland, auch international liest, dann wird da sehr, sehr oft wirklich hohe wissenschaftliche Reputation vorausgesetzt, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, gewisse Berufserfahrung und so weiter. Und der normale Durchschnittsbürger geht eigentlich auch davon aus, dass in den Regierungen, also in den Ministerien, zuhauf Experten sitzen. Wozu braucht man dann eigentlich noch weitere wissenschaftliche Evidenz?
Formal sitzen dort natürlich auch Experten, also bezüglich dem Bildungsniveau ist das überhaupt kein Problem, aber Experten alleine reichen ja nicht, sondern Expertise entsteht durch Wettbewerb. Also die Wissenschaft selbst lebt von Logik, Daten und methodischer Strenge, aber niemand hat ein Monopol auf die Wahrheit, sondern die Wahrheit beziehungsweise bessere Evidenz gibt sich aus dem Streit in der Wissenschaft, wo verschiedene Evidenzen, Methoden etc. zusammenkommen und der wissenschaftliche Prozess uns dann Richtung Wahrheit führt. Aber es ist eben ein wettbewerblicher Prozess. Und diesen wettbewerblichen Prozess können Sie derzeit, so wie es ist, in der Regierung, in der Bürokratie nicht so abbilden. Deswegen braucht es neue Institutionen. Wir schlagen unter anderem eine Gegenvorschlagskommission vor, um eben alternative Vorschläge ebenfalls mit wissenschaftlicher Expertise zu entwickeln.
Wer soll die Mitglieder dieser Kommission, dieser Gegenvorschlagskommission auswählen? Wie soll sie finanziert werden? Welche Bindungskraft hätten ihre Vorschläge bzw. Beschlüsse?
Naja, wir alle würden sagen, dass Politik Expertise braucht, aber eben keine Einseitigkeit, wie es derzeit der Fall ist. Also braucht es Gegengewichte. Und unsere Vorstellung ist, dass man eine unabhängige, demokratisch legitimierte Gegenvorschlagskommission etabliert. Im Idealfall wären die Mitglieder dieser Kommission volksgewählt und diese Kommission hätte dann das Mandat, bedeutende Regierungsvorhaben kritisch zu prüfen, in Bezug auf Problemdefinitionen, gewisse Zielgrößen etc. und nachher auch einen konstruktiven Gegenvorschlag zu entwickeln, der dann von Medien aufgegriffen werden kann, der dann in der Bevölkerung diskutiert wird. Also es geht um die Entwicklung von Gegenvorschlägen, um dagegen zu wirken, dass die Regierung und die Politik alles als alternativlos darstellt. Es geht nicht darum, dass dann sofort beschlossen wird, sondern wir wollen einfach zeigen, es sind auch Gegenvorschläge möglich, die wahrscheinlich besser sind oft als die Vorschläge der Regierung.
Also ein plebiszitäres Element, habe ich Sie richtig verstanden?
Durchaus. Es braucht natürlich gute Governance-Strukturen. Eine Möglichkeit, die zu etablieren, ist, dass die Mitglieder der Kommission volksgewählt sind. Sie haben dann den klaren Auftrag, eben Regierungskritik zu üben, aber auch konstruktive Gegenvorschläge zu entwickeln. Es ist also was anderes als die Opposition. Wir alle sind uns einig, dass Oppositionspolitik ebenfalls wichtig ist. Nur hat die Opposition natürlich die unangenehme Eigenschaft, dass sie zwar die Regierung kritisiert, aber immer destruktiv kritisiert. Das ist ja nicht die Aufgabe sozusagen der Opposition, die Regierung konstruktiv zu kritisieren, sondern die Opposition will selber mit ihren Ideen in die Regierung. Deswegen braucht es ein zusatzinstitutionelles Element, wie wir sagen, und das wäre diese Gegenvorschlagskommission, die einzig die Aufgabe hat, Gegenvorschläge zu entwickeln.
Man sieht ja am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass der angeblich unabhängig und frei sei, aber dann doch damit leben muss, dass Regierungen seine Finanzierung regeln. Deshalb nochmal die Frage, von wem würde das Geld für diese Gegenvorschlagskommission kommen, also dass die überhaupt arbeiten können?
Dazu braucht es natürlich öffentliche Mittel, das ist klarer. Also am Ende muss das Parlament das beschließen, sobald die öffentlichen Mittel zugesprochen sind. Und das muss langfristig geregelt sein, sodass die Gegenvorschlagskommission nicht jährlich abhängig ist vom Goodwill im Parlament. Und wenn das langfristig gesprochen ist und nachher die Governance-Struktur etabliert ist mit Direktwahl der Mitglieder, dann gibt es Anreize, sodass die Mitglieder der Kommission wirklich auch sich auf die Gegenvorschläge fokussieren und versuchen, gute Gegenvorschläge zu machen. Das ist sozusagen, sie werden bewertet, auch vom Volk, wie gut ihre Gegenvorschläge sind. Und das ist dann für die Mitglieder dementsprechend karriereförderlich, wenn sie gut und aktiv kritisieren und gute Gegenvorschläge entwickeln.
In der Corona-Phase musste man ja erleben, dass selbst international hochgeschätzte Wissenschaftler zu Scharlatanen erklärt wurden, nur weil sie nicht die Regierungsnarrative nachplapperten. Oft hatte man den Verdacht, dass Wissenschaftler von Kollegen diffamiert wurden, die sich dadurch einen besseren Stand in der Ministerialbürokratie erhofften, hatte ich den Eindruck. Denn die entscheiden ja über Forschungsförderung. Wie umgeht man dieses Problem, dass da Hauen und Stechen angesagt ist?
Das wird es natürlich weitergeben. Das ist ja quasi ein unangenehmes Element des Wettbewerbs. Aber jetzt sieht es ein bisschen anders aus mit der Gegenvorschlagskommission. Nämlich, wenn eine Kommission explizit den Auftrag hat, auch von Gesetzes wegen, sich darum zu bemühen, Regierungskritik zu üben und Gegenvorschläge zu entwickeln, dann kann sich die Kommission und die Experten dieser Kommission immer darauf berufen, dass das ja ihr Auftrag ist. Also es ist sozusagen, wenn Sie ein anderes Bild möchten, es ist wie der Pflichtverteidiger in einem Strafverfahren. Niemand macht dem Pflichtverteidiger einen Vorwurf, wenn er den potenziellen Straftäter gut verteidigt. Das ist die Aufgabe. Das heißt, wir brauchen eine Institution wie die Gegenvorschlagskommission, die genau die Aufgabe hat, Gegenvorschläge zu entwickeln und deswegen nicht kritisiert werden kann, dass sie ihren Auftrag erfüllt.
Der von Ihnen und Herrn Eichenberger propagierte Idealzustand eines Wettbewerbs von Hypothesen, Methoden und Evidenzen müsste doch aber logischerweise dann auch für Politikfelder wie Außen- und Sicherheitspolitik gelten, oder?
Ja, selbstverständlich. Aber in der Politik haben wir immer ein großes Problem. Wir haben Informationsasymmetrien. Die Bürokratie und die Regierung sind im Regelfall besser informiert als die Wählerinnen und Wähler. Gleichzeitig weiß die Politik nicht genauer, was die Wähler wollen. Teilweise sind die Wähler rational uninformiert, weil es ja keinen Sinn macht, sich über bessere Außenpolitik zu informieren. Hier genau setzt unsere Idee auch an, sobald es eine volksgewählte Kommission gibt, die eben auch Alternativvorschläge präsentiert, dann ist es deutlich einfacher für die Bürger an sich, informiert zu sein, was es denn sonst noch eigentlich gibt. Und das ist da ebenfalls ein konstruktives Element. Dann kann man auch die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik besser diskutieren, konstruktiver diskutieren und kommt zu besseren Lösungen. Es ist ja auch ein Anreiz dann für die Regierung mit drin, weil sie möchten ja nicht es der Gegenvorschlagskommission besonders einfach machen, kritisiert zu werden. Deswegen muss die Regierung selber bereits vorab bessere Vorschläge entwickeln, sodass die Gegenvorschlagskommission eigentlich am Ende nur sagen kann, hier und da bräuchte es noch kleine Verbesserungen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Vorschlag funktionieren könnte in der Schweiz mit der starken Kraft des plebiszitären Elementes in der gelebten Demokratie. In Deutschland steht zwar im Grundgesetz, dass die Macht des Volkes und die Herrschaft des Volkes in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird, aber wenn man dann konkret wird, ob es eine Volksabstimmung geben kann, werden die Regierenden in Berlin plötzlich sehr kleinlaut und verweisen darauf, dass es das Institut der Volksabstimmung in Deutschland eigentlich nicht gibt. Wie realistisch sind also Ihre Vorstellungen, meinetwegen in Bezug auf Deutschland?
Schauen Sie, die Schweiz ist unter anderem auch deswegen wohlhabender, die Lebenserwartung ist länger als in Deutschland etc., weil sie genau direkt demokratische Elemente hat und die zu einer besseren Politik führen. Ich glaube nicht, dass sie direkt für unseren Vorschlag auch eine direkte Demokratie in Deutschland einführen müssen, also Volksabstimmungen, sondern es reicht mal, diese Gegenvorschlagskommission zu haben. Auch dann wird Politik bereits besser. Wir haben teilweise solche Institutionen in anderen Ländern, wo sie volksgewählte Rechnungsprüfer beispielsweise haben. In den US-Bundesstaaten gibt es das. Und hier wäre es eben eine volksgewählte Gegenvorschlagskommission, die wir uns vorstellen. Und das kann ich mir für Deutschland durchaus vorstellen. Es ist aber tatsächlich so, dass die jeweilige Regierung natürlich kein Interesse hat an einer Kommission, die sie nachher kritisiert. Das ist ja verständlich. Sozusagen jede Reform, die Macht von der aktuellen Regierung abzieht, wird von der aktuellen Regierung immer auch blockiert. Das ist so, das ist nicht schön, aber umso wichtiger ist es, genau solche Vorschläge auch zu machen, sodass wir am Ende zu besserer Politik kommen.
Dann will ich hoffen, dass wir ein bisschen beigetragen haben dazu, Ihre Idee bekannter zu machen und vielleicht auch durchsetzungsfähiger. Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht im Wettbewerb. Politische Beratung sollte nach demselben Prinzip organisiert sein. Das fordern Rainer Eichenberger, Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Schweizer Uni Freiburg, und David Stadelmann, Professor für Wirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Mit Letztgenanntem waren wir im Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stadelmann.
Vielen herzlichen Dank.